Hey Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
Für den RDP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort.
Es ist wieder Donnerstag, unsere Nays or Yays stehen an. Und gut, dass ich vorweg, ne? Wer unseren IDP-Talk noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt noch nachholen, damit ihr auch eure IDPs ordentlich aufstellt für die kommende Woche. Und wir gehen in die Offense, ne? Wen wir da so haben. Und ich fange mal direkt, wir gehen mal direkt rein. Ich fange mit meinem allerersten an. Carson fällt wahrscheinlich aus. Und dann Carlos Hyde gegen die Miami Dolphins ist perfekt. Miami stellt die schlechteste Run-Defense per DVOA. Wer letzte Woche das Jaguars-Miami-Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass James Robinson komplett eskaliert ist. Und wer uns letzte Woche gehört hat, weiß auch, dass er James Robinson hätte aufstellen sollen. Ne? Und Carlos Hyde wird, wenn Carson ausfällt, wird Carlos Hyde den Großteil der Workload übernehmen. Und ja, Seattle lebt nach dem Motto Let Russ Cook. Aber auch Carlos Hyde wird da einen enormen Anteil dran haben gegen Miami und der wird gut Punkte machen, wenn er spielt.
Bin ich bei dir, also so Flex-Guy ist der locker, ne? Also erst recht, wenn Seattle dann früh mal in Führung geht und vielleicht die Defense ein bisschen besser hält, ne? Dass da ein bisschen mehr gelaufen wird zum Ende hin.
Russell Wilson vor MVP, Jungs.
Ja, ja, das ist definitiv. Stimmt. Kann man nicht anders sagen. Und wie gesagt, gerade mein große Running Back-Sorgen gab es ja nun einfach auch aufgrund der Week 2, wo einfach massig ausgefallen sind. Und ich glaube, da ist so ein guter Running Back, den man da noch aufstellen kann, ist immer eine sehr, sehr gute Wahl. Ja, weiter. Wer ist denn dein erster Yay, Steven?
Mein erster Yay ist dein Freund und Liebling Devante Parker, der jetzt auch gegen die Seahawks antritt. einfach deswegen. Seattle gehört zu den schlechtesten Pass-Defenses aktuell. Klar, die Gegner mit ATL und New England und Dallas waren jetzt auch nicht einfach, aber sie kassieren also im Schnitt aktuell 35 Pass-Attempts. Davon werden 25 gefangen, haben 378 Yards pro Spiel im Schnitt zugelassen und 1,7 Touchdowns. Also momentan bringen die Receiver in den gegnerischen Teams bis zu 47 Punkte. Und da ist Miami halt jetzt absolut top mit drin, weil ein Fitzmagic wirft auch mal gerne tief. Ein Devante Parker hat eine gute Connection zu ihm. Preston Williams ist auch noch da. Aber was ich einfach denke, ist, dass Seattle früh in Führung gehen wird und dass die Dolphins auch hinterherrennen. Also die werden gezwungen sein, viel zu passen. Parker ist in guter Form. Hoffentlich der Hemi macht jetzt mit. Ist ja ein bisschen eingeschränkt gewesen jetzt im letzten Spiel, aber hat CJ Henderson gut Lehrgeld bezahlen lassen. Also der sah richtig schlecht aus gegen Devante Parker.
Hat man ja quasi auch bei Dallas gesehen jetzt gegen Seattle. Da hat nämlich auch dann einer richtig abgerissen, der, glaube ich, auch wieder auf der Liste der Yays steht, oder?
Jawohl, Michael Gallup. Michael Gallup richtig durchgedreht im letzten Spiel und jetzt spielen sie gegen Cleveland. Die sind jetzt gegen den Pass auch nicht unbedingt besser. Nur 24. beste Defense und ja, ich meine, sie hatten als letztes Washington, da kann man das ein bisschen schönen. Und bei Cleveland, wer uns Dienstag zugehört hat, hat ja auch mitgekriegt, da fällt ja alles aus an Cornerbacks, ne? Oder ist in der Schwebe. Die Connections war da zwischen Prescott und Gallup. Das kann so weitergehen. Also er ist bei fast 90% der Snaps immer auf dem Feld. Ist eine Waffe. Letzten Spieltag 25,8 Fantasy-Punkte und ja, das kann der gegen Cleveland ja wiederbringen. Vielleicht krasser nicht 25, aber ja, die 20 Punkte locker. Und auf Safety hat ja Cleveland auch nicht mehr viel. Da ist ja auch alles weg.
Ja, Secondary ist in Cleveland halt ein Problem. Wird ein Problem bleiben, bin ich der festen Überzeugung. Und Dallas, wenn sie mal den Ball in die Hände von Prescott legen, also letzte Woche waren ja irgendwie alle für viele Punkte gut, plus sogar der Wide Receiver 4 irgendwie mit Wilson.
Wie auch immer das ist.
Ich glaube, das war auch so eine Ausnahmesituation. Das wird jetzt nicht so wieder passieren.
Nee, das nicht, aber ich glaube, so auf Gallup halt tief kannst du auf jeden Fall setzen, definitiv. Und wie gesagt, die anderen werden halt sowieso auch liefern. Also Amari Cooper stellst du halt sowieso auf, wenn er fit ist.
Ja, und selbst Cooper, ein Lamb sieht gut aus. Also, aber Gallup gefällt mir extrem gut. Geiler Deep Receiver dieses Jahr. Krasse Catches auf jeden Fall.
Ja, wenn er endlich dann mal angeworfen wird, dann kann auch sowas bei rauskommen. Die ersten zwei Spiele war ja noch so in den Targets ein bisschen milde, aber das wird sich jetzt ändern, glaube ich, nach dem Spiel.
Es reicht ein Catch für 60 Yards und einen Touchdown, bin ich schon zufrieden.
Für die Flex sind das dann tatsächlich die meisten, ja.
Ja, geile Punkte.
Also, ja, Kai, was hast du noch? Dann komme ich mal zu meinem zweiten Jahr. Ich bleibe einfach bei Running Backs. Running Backs sind meins. Todd Gurley, wenn man ihn nicht sowieso stellt, und ich glaube, da werden viele so ein bisschen versucht haben, das ein bisschen zu umgehen die letzten Wochen. Jetzt spielen sie gegen die Packers. Die Packers lassen 5,5 Yards per Run im Schnitt zu, stellen die drittschlechteste Run-Defense per DVOA. Und Gurley könnte nicht nur als Runner interessant sein, sondern auch als Receiving Back. Wenn man jetzt überlegt, dass Russell Gage eine Kopfverletzung hatte, Julio immer noch mit Hemi zu tun hat. Das heißt, Ridley ist tatsächlich der einzig fitte Wide Receiver aktuell. Und Gurley könnte halt, wenn er mehr ins Receiving Game eingebunden wird, dann auch da noch mehr Receptions sehen. Einzige Bedenken, die ich halt bei Gurley ein bisschen habe, ist, dass ich bei Atlanta mal nicht weiß, wonach sie ihre Running Backs da auswählen. Also letzte Woche hattest du ja auch große Teile, war dann Brian Hill auf einmal der Deepback. Mhm. Dann hat Gurley doch wieder gespielt und den Touchdown gemacht, wo du diesen Juice von Gurley dann gesehen hast. Aber wenn er spielt, dann wird er die Packers komplett zerreißen.
Atlanta hat keinen Plan. Also außer Matt Ryan passt. Matt Ryan ist, glaube ich, der einzige Mann mit Plan bei Atlanta. Der Kader hat so keinen Plan. Mit Running Backs zumindest und die Defense auch gar keinen Plan.
Immer dieser dauerhafte NFC South Rand, ne?
Nein, aber jetzt schaust dir doch an. Komm, ganz ehrlich, wer verliert denn noch gegen die Bears nach so einer Führung?
Ja, wir hatten das doch letzte Woche auch schon. Da hast du auch so einen kurzen Rant drüber gemacht, wie man denn die Onside-Kicks versauen kann. Als Buccaneers-Fan scheint man die Falcons nicht so zu mögen.
Nein, mir tut es ehrlich gesagt, das hat jetzt damit gar nichts zu tun. Mir tut es langsam eher leid, weil also ich verstehe das nicht, wie Matt Ryan da noch cool bleiben kann. Vielleicht heißt er auch deswegen Matty Ice, weil er noch nicht ausgeflippt ist.
Ja, die sind echt bemitleidenswert und das sage ich als Giants-Fan. Mhm. Also, weil was da abgeht in Atlanta ist schon, boah, ja. Da muss man schon tief schlucken. Aber ich habe immer so bei Gurley immer das Gefühl, also nie ein gutes Gefühl, weil du weißt einfach nicht, wie sein Knie mitmacht, ne? Wenn er mal den Ball hat, sieht es geil aus, aber er kriegt einfach viel zu wenig Touches. Ich habe gehofft, dass sie ihn viel mehr einsetzen dieses Jahr.
Ja, deswegen, ich hoffe jetzt, dass dann auch diese wenigen Touches gegen Green Bay dann wirklich diesen Mehrwert erzielen, ja. den du von Gurley halt haben willst. Und wie gesagt, Running Back ist einfach aktuell allgemein ziemlich dünn und dann musst du nur mal nehmen, was du halt dann gerade hast und viele werden Gurley halt ja dann nicht einfach auf der Bank parken.
Ja.
Von daher könnte es schon ein ganz guter Shot sein. Vom Matchup ist das definitiv. Jetzt muss Atlanta Gurley bloß noch die Touches geben.
Yes.
Deswegen. Dann kommen wir zu deinem nächsten Yay.
Mein nächstes Yay ist Devin Singletary gegen die Raiders. Die Raiders sind aktuell ja das schlimmste Team gegen den Run und die treffen jetzt halt auf die Bills und die Bills sind ja in jeder Hinsicht gefährlich aktuell. Durchschnittlich werden 22 Run-Attempts gegen die Raiders gefahren und die kassieren tatsächlich 133 Yards im Schnitt auf dem Boden. Haben jedes Spiel mindestens 2 Touchdowns durch den Run kassiert und zudem sogar 83 Yards über das Passing-Game auf die Running Backs. Also hast du über 200 Scrimmage-Yards. Und da ist jetzt ein Singletary mit einem angeschlagenen Zach Moss. Also wenn der tatsächlich jetzt die nächste Woche auch noch ausfällt, wird er ja weiterhin die klare Nummer 1 sein. Der Einzige, der jetzt noch Touches gesehen hatte, war Yeldon mit 3 Stück nur. Und sonst ist es ja alles Josh Allen. Ich denke mal, Singletary sah gut aus im Passing-Game, so wie im Running-Game. Das Einzige, was bei ihm wirklich fehlt, sind die Touchdowns. Ne? Also die sind leider nicht da, aber er ist trotzdem für seine, sage ich mal, 15 Punkte gut, wenn er gut eingesetzt wird. Und ja, kann man auf jeden Fall aufstellen. Ist ein guter Start diese Woche.
Ja, das ist ja schon fast Tragik bei ihm, ne? Mit den Touchdowns. Ne? Läuft da eigentlich fast rein. Touchdown wird gegeben, dann doch zurückgenommen, weil er zu kurz war. Ja. Und dann schafft das halt bei, ich glaube, 2 Versuchen nicht und dann geht halt Allen selber am Ende.
Ja, ich fand tatsächlich, das Rams-Spiel war tatsächlich ein ganz gutes Bild von dem, was Singletary halt ist. So, den Goal-Line hat er einfach überhaupt nicht das Format leider oder den Körper, um da jetzt quasi für diesen Power-Run zu gehen. Aber er ist ein insaner Receiving-Back. Das hast du wirklich gegen die Rams nochmal viel, viel stärker gesehen, weil er dann einfach viel mehr da eingesetzt wurde. Das heißt, du kriegst viele Receptions von ihm und wenn du dann nur mal dieses, sag mal, dieses Glück hast oder es endlich mal passiert, dass er da noch einen Touchdown dazu macht, dann wird er dir locker die Punkte machen. Aber allein über seine Yards und die Receptions ist er auf jeden Fall eine solide Flex-Option.
Ja. Und ich glaube einfach, das Josh Allen-Spiel, also der spielt ja auch super momentan. Ich bin ja so ein kleiner Josh Allen-Hater eigentlich, aber da kann ich mir auch gut vorstellen, dass du so angetäuschte Runs von Josh Allen dann auch noch mal einen kurzen Pass laufen oder sonstiges und dass er dann dadurch profitieren kann. Also ja, also mit dem Kopf durch die Wand sollte er nicht laufen, aber im freien Feld ist er elusive. Mal schauen. Er hat gute Chancen, gegen die Raiders auf jeden Fall mal einen Touchdown zu machen. Wenn es da nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht.
Ja, muss man in dem Fall leider so sagen. Aber ich glaube schon, dass du mit Singletary gerade in der Range, wo er ja dann auch irgendwann mal gedraftet wurde, und da war er eher für die Flex, dass du dann wirklich gerade mit einem guten Matchup auch wirklich was bekommen kannst. Und die Raiders Front ist jetzt overall, also Max Crosby ist jetzt langsam wieder on fire, aber overall ist die Raiders Front jetzt auch nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, da ist jetzt gar kein Touchdown möglich, wenn du gute Plays halt designst für ihn.
Ja, wie gesagt, die haben gegen jeden Running Back jetzt 2 Touchdowns zugelassen, pro Spiel. Ne, also die haben jetzt schon 6 kassiert über den Boden. Das ist schon eine Hausnummer.
Mhm. Dann der letzte Yay, nämlich mein letzter Yay, ist Tyler Boyd. Die Cincinnati Bengals spielen gegen die Jacksonville Jaguars und Fitzy hat es bewiesen, die Jaguars kann man quasi fast nur durch die Luft schlagen oder schlägt man am liebsten durch die Luft, weil dann die junge Defense da sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt und Joe Burrow wirft viel, wird tatsächlich auch gegen diese schwächere Front wahrscheinlich mehr Zeit haben als jetzt gegen die Eagles. Joe Mixon liefert leider aktuell weit, weit unter dem, was man sich vorher erwartet hat. Tyler Boyd ist so die einzige Konstante. Also klar kannst du T. Higgins aufstellen und hoffen, dass du 35 Punkte bekommst, aber es ist natürlich nicht so wahrscheinlich. AJ Green Connection ist irgendwie auch nicht so verlässlich und Tyler Boyd hat gegen die Eagles gezeigt, dass Burrow auch auf ihn baut. Und wie gesagt, Jacksonville ist anfällig für Wide Receiver. Die zweitschlechteste Defense gegen Pass. Und jetzt kommt mit Joe Burrow einer, der komplett eingeschlagen ist. Die Bengals passen sehr, sehr viel. Und Tyler Boyd ist für mich ein absoluter Go-To-Guy an dem Wochenende.
Bengals sind in der Offense, finde ich, eine sehr starke Überraschung. Die Defense hat man ja mit gerechnet, mit der Front. Das hatten wir ja am Dienstag schon, dass die gut ist. Ne? Ja. Und die Cornerbacks also spielen auch gut mit. Sogar, aber die Offense hätte ich nicht erwartet, dass Burrow so ausschaut gleich. Und wie du schon gesagt hast, auf der anderen Seite, dass Mixon gar nicht so toll ausschaut wiederum.
Ja, die O-Line ist einfach eine mittlere Katastrophe, ne?
Ja, die O-Line ist eine mittlere Katastrophe. Die Punkte kommen halt bei Mixon nicht rum, ne? Also er spielt ja nicht unbedingt verkehrt. Der kämpft sich ja auch teilweise echt jedes Yard irgendwie nach vorne. Aber ja, Touchdowns bleiben aus. Und ja, das andere in der Offense, was ein bisschen enttäuschend ist, ist AJ Green tatsächlich. Also da hatte ich mehr erhofft. Der ist aber also in der DVOA sieht er grausig gerade aus. Der ist, glaube ich, bei minus 50 knapp. Mhm. Oder kurz davor, 48 irgendwas. Boyd, ja. Also wenn einer von den beiden Wide Receivern muss performen und Boyd ist gerade derjenige, der wirklich die Targets abbekommt und aber auch liefert. Ja, und ich denke mal, Jacksonville ist ein super, super Gegner gegen Wide Receiver.
Aber ist vielleicht nicht genau das der Vorteil vielleicht sogar dieses Jahr für Boyd? Ich meine, Boyd war letztes Jahr auch schon sehr, sehr stark. Aber
ja, stark.
Dass ein Green halt dann auch noch wen auf sich zieht halt mit, ne?
Ja, natürlich.
Weil man ihn halt ernst nehmen muss.
Du musst alle bei denen ernst nehmen. Selbst den Higgins hast du ja gesehen, den musst du auch ernst nehmen. Also die musst du alle irgendwie decken. Da ist keiner, den du vernachlässigen darfst. Aber der Boyd, der macht dieses Jahr wirklich was draus. Letztes Jahr... Also man sieht es ja immer wieder, ne? Wenn die Jungs auf dem Feld sind, gerade ein AJ Green, wenn er auf dem Feld ist, ist Boyd um einiges stärker, als wenn Boyd als einzige Waffe da ist.
Ja, ja, klar. Und das ist halt, ich glaube, wir hatten es ja schon mal, und auch wenn es jetzt ein bisschen ab ist, ich hoffe ja, dass die Bengals vielleicht im kommenden Draft irgendwie Penny Sewell bekommen, als nochmal als O-Liner. Und ich glaube, dann sieht die Geschichte schon ganz anders aus, wenn du dann noch in einem Free Agency ein bisschen tätig wirst, weil Geld hast du ja. Dann gibt Burrow einfach noch eine O-Line, weil wenn die drei Spiele was gezeigt haben bereits, dann ist es, dass Burrow wahrscheinlich der Heilsbringer für die nächsten 15 Jahre ist, wenn da nichts passiert. Und deswegen, aber es wird halt viel über seinen Arm gehen, Das war bis jetzt halt so und es wird auch weiterhin so sein. Und Boyd ist die einzige richtige Konstante da drin. Und deswegen Boyd auf jeden Fall aufstellen.
Yes.
Deswegen. Gut. Dann schießen wir es mal ab und kommen zu den Nays. Fangen wir mit Tobi an.
Gut, Running Back Joshua Kelly. Ja. Die gab es ja am Anfang so ein bisschen den Hype, speziell Woche, also nach Woche 1, nachdem er relativ gut abgeliefert hat. Woche 2 auch schön gewesen, also solide Punkte für eine Flex. Jetzt Woche 3 gegen Carolina nur mit 5,3 Punkte und die Chargers dürfen gegen Tampa spielen. Gegen die, ja, mit Pittsburgh zusammen beste Defense gegen den Run. Daher, ja, im Durchschnitt, also im letzten Spiel gegen Denver haben wir 42 Yards nur durch den Run zugelassen. Im Durchschnitt 3,3 bei Melvin Gordon und ich weiß nicht, ob Joshua Kelly da jetzt viel mehr wird, arbeiten kann. Daher, wenn ihr andere Flex-Optionen habt, wie wir heute auch schon genannt haben, stellt wen anders auf, weil ich glaube nicht, dass da viel bei rumkommt. Eckler wiederum würde ich aufstellen, weil so gegen Receiving Backs, ne, die ein bisschen mehr shifty sind, elusive, da schaut Tampa öfter schlechter aus. Hm. Nicht viel, ja. Aber ja.
Nicht so viel, also eigentlich sind die Bugs voll super. Nee, Spaß beiseite. Nein, alles gut. Spaß.
mit Kamara und McCaffrey haben wir grundsätzlich Probleme.
Spaß beiseite. Gut, Eckler wirst du ja sowieso aufstellen, weil er einer deiner Stats ist. Kelly ist, ja, wird es wahrscheinlich nicht reißen. Also gerade die Bugs-Defense wird es ihm da richtig, richtig schwer machen. Und definitiv ein ganz klares No. Also.
Ich sehe jetzt schon, dass wir uns die Hater von Rafa in Twitter einfahren.
Also, dann darf mir Rafa gerne erklären, da gehen auch schöne Grüße raus, dann darf mir Rafa gerne erklären, dass Kelly gegen die Bucks ein tolles Matchup ist. Ich glaube, da glaubt er selber nicht dran.
Ja, ich denke auch nicht dran.
Ich bin auch ein Kelly-Believer. Ich habe ihn mir auch geholt. Mhm. Und ich stelle ihn auch regelmäßig auf, aber in dem Matchup. Wenn ich es nicht muss, mache ich es nicht.
Mhm.
Dann gehen wir mal weiter. Oh, jetzt ist es wieder richtig übel. Washington hat nichts Gutes, aber Washington hat eine richtig gute Defensive Line. Das ist auch das Einzige, was da richtig gut ist. Die Defensive Line beweist immerhin, dass man zu den besten Pass-Defense gehören kann, wenn man quasi nur in der Front richtig, richtig gut besetzt ist. Washington stellt per DVOA die beste Pass-Defense. Jetzt kommt Baltimore und Marquise Brown wird einen harten Stand haben. Also Marquise Brown würde ich ganz klar nicht aufstellen. Mark Andrews wird klarer Go-To-Guy sein. Also der wird wahrscheinlich der einzige Fixpunkt in dieser Offense wahrscheinlich werden, neben dem Run von Lamar Jackson. Wenn man jetzt mal das Browns-Spiel auch mal zugrunde legt, OBJ und Landry haben beide nicht mehr als 10 Punkte gemacht. Und die Browns haben ja tatsächlich nur noch ein wesentlich besseres Receiving-Core, als was Baltimore jetzt mitbringt. Und ich glaube, Marquise Brown wird einen ganz, ganz schweren Stand haben. So, Lamar wird viel versuchen zu laufen. Ich bin mal gespannt, wie Baltimore dann versucht, um diese Defensive Line rumzuspielen. Vermute über Runs und über Tight Ends, aber Wide Receiver sehen gegen Washington immer mies aus. Und Brown hat auch einfach die Saison noch nicht so viel gezeigt, dass jetzt das einen klaren Start rechtfertigen würde, wenn du gegen so eine starke Front spielst.
Mhm. Ja, kann ich sehen. Ich finde es eh. Baltimore wird viel, viel über den Lauf gehen und Andrews sieht einfach viel zu stark aus, wie du es gerade gesagt hast. Der, ja, Go-To-Guy für Lamar Jackson auf jeden Fall.
Hm. Ja, wenn wir bei Tight Ends sind, Steven, dann schließ doch ab mit Tight Ends.
Mit Tight End, ja. Ich habe jetzt einen Tight End, der Funkeln in den Augen im letzten Spieltag ausgelöst hat. Also Jimmy Graham ist für mich ein ganz klares Nay. Absoluter Sit. Hat jetzt gegen ATL, gegen Atlanta, hat er echt gut ausgesehen mit seinen 6 Receptions für 60 Yards und 2 Touchdowns. Das ist Punktelieferant gewesen, aber jetzt geht's gegen die Colts. Und die Colts sind momentan wahrscheinlich overall, stellen sie die beste Defense insgesamt, meiner Meinung nach. Und gegen Titans haben sie irgendwie eine No-Fly-Zone eingerichtet. Die haben jetzt innerhalb von 3 Spielen nur 6 Receptions insgesamt zugelassen für 32 Yards. In 3 Spielen.
Das ist böse.
0 Touchdowns. Also da geht nichts dran vorbei. Und jetzt, wir sehen Chicago. Klar, Foles übernimmt jetzt, aber ich denke, dass einfach Robinson und Miller extrem davon profitieren werden. Die werden viel mehr angeworfen werden. Und Montgomery wird im Lauf übernehmen. Tight End Graham, der wird wieder absinken. Das ist, ja, Tight End ist eh so eine Streamer-Position. Da gibt es so viele andere Matchups, die besser sind. Holt euch lieber einen Hockenson oder sonstiges. Der wird auf jeden Fall besser abreißen als Graham gegen die Colts.
Ja, vielleicht um das nochmal kurz zu erklären, damit man das vielleicht so ein bisschen mitnehmen kann. Warum sind die Colts gegen Tight Ends so stark? Weil, also die Secondary der Colts ist tatsächlich nicht herausragend. So, das heißt, gegen Receiver so ist jetzt nicht so ferner von Gut und Böse. Da hatten sie viel Glück mit den Matchups jetzt gegen Jacksonville, wo sie ja sogar verloren haben. Mhm. Oder auch jetzt gegen die Jets. Aber die Colts stellen wahrscheinlich mit das beste Linebacker-Trio dieser Liga. Mit Bobby Okereke, Darius Leonard und Anthony Walker. Und Linebacker-Gebiet ist nun mal immer Tight End-Gebiet. Und wenn du dann solche starken Linebacker da hast, so, dann haben Tight Ends nicht so viel zu lachen.
Ja, und vor allen Dingen haben sie jetzt mit Kari Willis, dem Safety, der auch ordentlich dabei ist. Wenn Malik Hooker jetzt noch dabei gewesen wäre, dann wär's sowieso out, weil der dann noch ein Ballhawk noch dabei. Aber ja, also Tight Ends würde ich nicht aufstellen gegen die. Die, wie gesagt, die werden sich viel mehr auf die Wide Receiver konzentrieren in Chicago. Und jetzt wurde ja auch schon bekannt gegeben, dass Foles das starten wird. Also
ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Also.
Ja, einen Trubisky kannst du nicht nochmal aufstellen, nee.
Nee. Dann gehen wir zurück, Tobi. Dein letzter Nay noch.
Ja, mein letzter Nay ist, geht in dieselbe Kategorie. Die Begründung zumindest, wie bei dir, Ralf, ist aber eine andere Position, und zwar ist Carson Wentz von Philly. Die spielen gegen die 49ers und Begründung ist einfach, sie spielen gegen die zweitbeste Defense gegen den Pass. Washington ist die beste, danach kommen die 49ers, die lassen unter 200 Yards, glaube ich, pro Spiel zu. Und die O-Line von Philly schaut grausig aus, Wentz schaut auch nicht unbedingt sicher aus. 3 Touchdowns bis jetzt geworfen, 6 Interceptions aber schon. Er hat keine Receiver mehr, er hat nur noch einen Tight End, also da läuft jetzt... Ich glaube, Ward läuft bei denen als Nummer 1 Receiver dann schon fast auf mit Sega Whiteside und die einzige solide Waffe ist Ertz halt noch als Tight End. Ne? Wiederum gegen die 49ers kann man vielleicht probieren zu laufen, da sind sie so Mittelmaß, 16. also genau in der Mitte. Und Sanders ist wieder da, aber Wentz schaut so unsicher aus. Würde ich in dem Matchup nicht aufstellen, selbst obwohl bei den 49ers relativ viel vorne in der Front weg ist.
Und da löst sich die O-Line ja auch wieder auf bei den Eagles, ne? Also Peters hat sich ja jetzt auch verletzt.
Bitter, ja.
Ja, richtig bitter. Also was bei Philly wieder los ist. Und da ist ja Asiga Whiteside, da war ja noch Hoffnung bei mir irgendwie, aber das ist so der Kollege, der super viele Snaps irgendwie auf dem Spielfeld ist, aber nie einen Ball abbekommt. Der Wentz übersieht die auch relativ oft und man hat jetzt in dem Spiel auch gesehen, dass er dann selber die Beine in die Hand nimmt und probiert, noch was draus zu machen, ne? Also...
Ich glaube einfach, also das Problem ist ja doppelt gemoppelt, so nach dem Motto. Carson Wentz ist aktuell nicht gut, so übersieht, freie Receiver. Wirklich, dass Philly anfängt, ihm klar einfache Würfe zuzuschustern, ist Beweis genug, dass da irgendwas richtig im Argen liegt. Und also Wentz ist, das Niners-Matchup ist schon richtig undankbar und Wentz wäre halt ohnehin schon kein Start, den würde ich bei der aktuellen Verfassung, die er da an den Tag legt, gegen kein Team der Welt aktuell aufstellen. Also wirklich nicht. J.J. Arcega-Whiteside ist halt das Ding, das war mir tatsächlich letztes Jahr im Draft jetzt schon klar, ist, dass ich dieser Possession-Receiver-Typ, der er ja war, also gar nicht dieser Jump-Ball-Guy, sondern einfach dieses, ich renne in die Endzone, drehe mich um und fange den Ball, dass das halt einfach auf NFL-Level mit der höheren Athletik einfach nicht so sauber funktionieren wird. Und Wentz ist halt, Ertz ist ein Alleinunterhalter. Jetzt Miles Sanders werden sie wahrscheinlich runterlaufen, bis es nicht mehr geht. Also, aber Wentz ist wirklich gegen wahrscheinlich kein Matchup dieser Liga, würde ich Wentz als Starter empfehlen.
Das Ding ist, du hast halt wirklich diese Sample Size von den Gegnern, auch wenn du schaust, ne? Also wirklich gegen 3 Teams bis jetzt gespielt, mit einer starken Front, mit starken Pass Rush. Also Washington, Rams und Bengals auch. Also perfekte Sample Size dafür und du weißt, was bei rauskommt. Das ist es nicht wert. Also nicht als Starter und nicht mal wirklich Superflex-Niveau, glaube ich.
Und die 49ers-Defense ist auch mit den ganzen Verletzungen immer noch stark. Also das ist leider so.
Es ist halt eine gute Concept-Defense, ne? Das darf man aber nicht vergessen.
Das stimmt.
Dann schließe ich das mal. Und wer hätte es gedacht, tatsächlich, monatelanger Keenan Allen-Feldzug. Und jetzt ist er und jetzt noch mein erster Nay-Spieler, oder mein letzter Nay-Spieler. aber ich bin nicht begeistert von dem Matchup. Also gegen Tampa Bay wird für die Chargers sowieso hart, mit Herbert nochmal on top, weil der Druck auf ihn immens sein wird. Die Front, quasi diese Front 7, die Tampa da hinstellt, ist einfach unfassbar stark und wird Herbert vor große Probleme stellen. Dazu stellt Tampa darüber hinaus jetzt aktuell noch die viertbeste Pass-Defense per DVOA. Die Linebacker sind dann, also Lavonte David und Devin White, reiben sich wahrscheinlich schon die Hände. Whitehead und Winfield auch. Keenan Allen wird als Slot-Receiver ein ganz hartes Leben bekommen gegen Tampa. So,
ja.
Keine Ahnung. Also, Tobi ist ja da mehr Experte noch, was Tampa angeht, aber wenn ich bei Tampa was irgendwie adressieren würde, was vielleicht eine Schwäche sein könnte, dann vielleicht auf Cornerback-Ebene. Aber alles, was davor läuft, bist du leider doof dran, so blöd es klingt. Und Keenan Allen als Slot-Receiver wird halt nun mal leider meistens die vorderen Spieler bekommen, plus Safeties halt. Und das ist halt das, was gerade so das Prunkstück der Bucks aktuell ist.
Ja, du musst so in diese 15 bis 30 Yards Region reinkommen, also hinter die Linebacker dann bei den Matchup gegen Cornerbacks. Da hast du eine Chance, Punkte zu machen, so hat Carolina gegen uns gemacht auch. Speziell haben sie ja ganz gut ausgeschaut damals, auch, obwohl das Spiel nicht so ausgeschaut hat. Also am Ende vom Punktestand her bei Carolina, Robbie Anderson und so waren da wirklich gut. Also es geht über die tieferen Sachen. Und ob Herbert die Zeit dafür hat und die Nerven, weiß ich halt noch nicht, ne?
Ja, und das andere ist Keen Allen, das ist nicht sein Spiel, ne? Also er ist ja wirklich der Route-Runner, der auf der kurzen Mitteldistanz die Dinger kriegt. Und normal tief Mike Williams, aber also gegen Tampa wird es echt schwer. Und wenn man da eine andere Option hat, würde ich auch eine andere Option ziehen. Das wäre also zu gefährlich.
Vor Mike Williams habe ich keine Angst. Weil, also von den Bodymaßen und alles, da kann Carlton Davis kann da mitgehen.
Ja gut, das ist ja nicht unbedingt, außerdem hat er Hamstring, also ja, man weiß ja noch gar nicht, ne? Man weiß ja gar nicht, ob er überhaupt spielt.
Ja.
Aber so Keenan Allen, der ja normalerweise wirklich fast ein safer Start wäre, der wird da ein extrem hartes Matchup sehen und dann Todd Bowles Defense gegen Justin Herbert. So, Justin Herbert wird alle Hände voll zu tun haben. Und deswegen, also für mich ein ganz klarer Sit. Also man könnte jetzt hyped sein, weil er jetzt irgendwie 30 Punkte gemacht hat diese Woche. Aber für die kommende Woche sehe ich da ganz schwarz für Keenan Allen.
Ist halt auch noch die Sache, Rookie-Quarterback, der nicht dafür gedacht war, dass er gleich starten soll, ne? Relativ früh reingeworfen wird, bestimmt weniger Training dieses Jahr.
Auch wenn er gut aussieht, ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Er sieht wirklich nicht schlecht aus, der Herbert, aber es ist ein gefährliches Matchup.
Ja, deswegen. Gut, dann sind wir am Ende. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Tipps geben, wen ihr so aufstellen oder wen ihr am besten nicht aufstellen solltet. Das ist ja fast noch viel wichtiger. Und hören uns, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt von dieser Woche, vom IDP-Talk, direkt im Anschluss. Ansonsten nächste Woche wieder Dienstag zum IDP-Talk und Donnerstag zu Nay or Yay. Bis dann. Ciao, ciao.
Gute.
Ciao.